Liebe Gemeinde, ich habe Ihnen hier mitgebracht das letzte Buch, das der bekannte Bibeltheologe Professor Adolf Schlatter in Tübingen geschrieben hat. Und zwar mitten in der dunklen Zeit des Dritten Reiches 1936 oder 1937. Das ist ein Andachtsbuch und das heißt Kennen wir Jesus? Schlatter war der Meinung, darauf kommt es jetzt an, wo die Welt durcheinander geht, die Frage zu stellen, kennen wir Jesus? Man könnte weiter fragen, lieben wir Jesus? Man kann Jesus nur kennen und man kann Jesus nur lieben, wenn man immer wieder von ihm erzählen hört. Die Geschichten in den Evangelien sind so voll Farbigkeit, dass einem das Herz weit wird, für Jesus. Kennen wir Jesus? Wir haben den Predigttext vorhin gehört. Ich habe ja vor einiger Zeit angekündigt, jedes Mal, wenn ich zu predigen habe an einem Sonntag, wo das Abendmahl gefeiert wird, dann will ich in der Predigt etwas zum Abendmahl sagen, damit das nicht auseinanderbricht. Wir haben einmal gesprochen über das Passamahl im Alten Testament, als Mahl der Befreiung, der Versöhnung, der Eröffnung von Zukunft. Wir haben einmal gesprochen darüber, dass Jesus in merkwürdiger Weise Zöllner und Sünder zu Tisch einlädt. Und deshalb kritisiert wird ein Fresser und Weinsäufer. Heute sind wir nun bei dem Abendmahl selbst. Jesus feiert mit seinen Jüngern Abendmahl. Ich will drei Punkte nennen, die immer zwei Aspekte haben. Der erste, Jesus hat seinen Tod zuvor gewusst und Jesus hat seinen Tod zuvor gewollt. Dieser Jesus von Nazareth, der irdische Jesus. Ich habe im Studium einen Professor gehabt, der hat uns erklärt, wenn Jesus um das Auto gekommen wäre, zufällig, bei einem Unfall, das hätte dieselbe Bedeutung wie das, was von Karfreitag gesagt wird. Das ist natürlich blanker Unsinn. Das ganze Leben Jesu läuft auf den Karfreitag zu, als auf eine bewusste Tat. Jesus ist nicht unter das Auto gekommen. Also Jesus hat seinen Tod zuvor gewusst. Das sind immer wieder seine Leidensankündigungen, die die Jünger erschüttern. Der Menschensohn wird in der Menschenhände gegeben. Da ist ganz kurz in unserem Zusammenhang, Markus 14, einige Verse vorher, die Geschichte von einer Frau, die ihn salbt. Sie hat eine Flasche mit kostbarem Parfüm, von dem es heißt, dass es so etwa 300 Silberlinge wert gewesen sei. Das war immerhin fast der Arbeitslohn für ein ganzes Jahr. Und sie zerbricht das Gefäß, damit auch kein Tropfen verloren geht. Und dann gibt's Meuterei, plötzlich kommt die soziale Frage in den Jüngern auf, da hätte man doch die Armen für speisen können. Und da sagt Jesus, was bekümmert ihr die Frau? Sie hat mich vorher gesalbt zum Sterben. Jesus wusste also, dass er auf einen Verbrechertod zuging. Und normalerweise wurde ein Gekreuzigter nicht ehrenvoll beigesetzt, sondern irgendwo verscharrt. Und Jesus sagt, die Frau hat mich zuvor gesalbt für meinen Tod. Jesus hat seinen Tod vorausgewusst. Genauso wie er dort bei dem Abendmahl denjenigen, der ihn dann ausliefern wird, der Zwölfe, eine, jene dunkle Gestalt des Judas, bezeichnet, einer von euch wird mich ausliefern. Ich habe gesagt, nicht verraten. Streichen Sie das Wort verraten aus Ihrem Gedächtnis. Das Neue Testament spricht überhaupt nicht vom Verraten. Es geht nicht um das, was der Judas da verrät, sondern da steht immer, er wird ihn dahin geben. Und das ist eine zentrale Vokabel, die im Neuen Testament immer für das Tun Gottes benutzt wird. Bis zu dem Vers, Gott hat seinen eingeborenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahin gegeben. Das ist dieselbe Vokabel. Was der Judas da tut, seine Machenschaften, das ist überwölbt von dem großen Heilsplan Gottes. Also Judas hat nicht verraten, das ist kein Thema. Sondern Judas hat unter der Führung Gottes dahin gegeben, nämlich in den Tod, den Opfertod zu unserer Befreiung. Aber dass Jesus das ankündigt, zeigt doch, Jesus weiß seinen Tod voraus. Aber er hat seinen Tod nicht nur voraus gewusst, weil er ein prophetisches Gemüt gehabt hätte, sondern er hat seinen Tod auch gewollt. Jesus wollte sterben, er wollte sein Leben im Namen des Vaters für uns alle geben. Das fängt schon bei der Taufe an. Der Einzige, der nicht seiner Sünde wegen ins Jordanwasser steigen muss, wählt bewusst die Taufe. Und jetzt im Bild, das Jordanwasser ist voll von dem Schmutz der Sünde. Und jetzt kommt Jesus aus dem Wasser heraus und ist von oben bis unten bedeckt. Ich sage es mal im Bild, wie mit einer Ölschicht der Sünde. Und darüber kommt des Vaters Wort, das ist mein lieber Sohn. Bei der Taufe geht Jesus schon den Weg in den Tod hinein. Und dann, dass er überhaupt von Galiläa nach Jerusalem zieht. Jesus wusste, dass er bei bestimmten Leuten der bestgehasste Mann war. Die Jünger sagen, dann lasst uns mit ihm ziehen, dass wir mit ihm sterben, wenn er nicht zur Vernunft zu bringen ist. Dass er überhaupt nach Jerusalem zog. Und dann, dass er eine provokante Handlung veranstaltete. Er ritt, Sacharja 9, Vers 9, der Esel und der Messias auf einem Esel in Jerusalem ein. Das heißt mit Ausrufungszeichen, hier kommt der Messias. Und die Gegner Jesu, die Sadduzäer, der Priesteradel, der wurde wütend, als er das sah. Und dann geht Jesus noch ein ganzes Stück weiter. Er benimmt sich wie der messianische König im Tempel. Er greift in den Tempel ein. Er vertreibt Tiere, Er stößt die Tische der Wechsler um. Und der Priester Adel schäumt vor Wut. Wer hat in dem Tempel irgendwas zu tun, außer uns? Jesus hat dauernd provoziert. Er wollte sterben. Dann sagt er ein Wort über den Tempel, dass der Tempel nämlich zerstört werden sollte. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und schon der Prophet Jeremia hätte beinahe sterben müssen, weil er ein Wort gegen den Tempel gesagt hat. Jesus provoziert, indem er den Untergang dieses prächtigen herodianischen Tempels ankündigt. Jesus wollte sterben. Und dann bei dem Prozess, ich muss das immer kurz darstellen, vor dem Hohen Rat, das war ein jüdischer Prozess. Beim jüdischen Prozess hatte der Angeklagte überhaupt nichts zu sagen, sondern da wurden 2 oder 3 Zeugen aufgestellt. Und der Angeklagte hatte den Mund zu halten. Und jetzt haben die Zeugen aufgestellt, aber die Zeugen stimmen nicht überein. Und damit wäre der Prozess geplatzt. Jesus hätte freigesprochen werden müssen, wenn er nicht auf Anfrage des hohen Priesters etwas getan hätte, was sich gar nicht in einem jüdischen Prozess gehört, nämlich den Mund geöffnet und gesagt hätte, ich bin der Messias und ihr werdet mich sehen als Menschensohn auf den Wolken des Himmels. Und dann sagt der hohe Priester, ja nur bitteschön, jetzt haben wir den ganzen Saal voll Zeugen. Jetzt brauchen wir keine Zeugen mehr zu suchen, ihr habt seine Gotteslästerung gehört. Also, dass Jesus was sagt, wo er den Mund hätte halten sollen, das zeigt, dass er in den Tod will. Bei Pilatus ist das genau umgekehrt. Da spielen Zeugen keine Rolle. Da hat der Richter den Angeklagten zu befragen. Und der muss Antwort geben. Was hören wir da? Jesus aber antwortete ihm nicht auf ein Wort, das sich auch der Landpfleger sehr verwunderte. Jesus schweigt. Und der Pilatus blickt das überhaupt nicht. Er sagt, ja, warum sagst du denn nichts? Merkst du denn nicht, dass ich die Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und dich loszugeben? Jesus schweigt. In dem einen Prozess, wo er schweigen sollte, redet er, weil er sterben will. In dem anderen Prozess, wo er reden sollte, schweigt er, weil er sterben will. Jesus provoziert seinen Tod geradezu. Er wollte sein Leben geben, auch wenn das noch durch tiefen Kampf in Gethsemane hindurchging. Jesus wollte sein Leben geben als Opfer für uns alle. Niemand hat größere Liebe, als der sein Leben gibt für seine Brüder. Das war unser erster Punkt. Kennen wir Jesus? Jesus ist derjenige, der seinen Tod zuvor gewusst hat und zuvor gewollt hat. Er hat geradezu seine Gegner genötigt, ihn hinzurichten. Zweiter Punkt. Jesus hat seinen Tod zuvor gedeutet und zugeeignet. Gedeutet und zugeeignet. Jesus hat uns nicht im Unklaren gelassen, dass wir jetzt schöpferisch, theologisch uns irgendwelche Erfindungen zu Karfreitag machen müssten. Zum Beispiel, dass es auch dasselbe gewesen wäre, wenn Jesus und das Auto gekommen wären. Nein, Jesus hat die Eckdaten, sozusagen das Koordinatensystem, den Rahmen dessen, in dem wir sein Sterben verstehen sollen, den hat er uns zuvor gezeichnet. Zum Beispiel darin, dass er ganz großen Wert darauf legt, mit seinen Jüngern das Passamahl zu feiern. Wir haben vorhin gehört, wie er da extra 2 Jünger ausschickt. Er hat sich mit einem Freund abgesprochen. Jesus war gefährdet, es musste alles im Geheimen geschehen und lässt sich dann führen zu dem vorbereiteten Saal. Ich sage mal in Klammern, da ist die Rede von einem Mann, der einen Krug mit Wasser auf dem Kopf trug. Das ist komisch, das war nämlich Frauensache. Männer trugen kein Wasser auf dem Kopf. Es sei denn, sie hätten zur Gruppe der Essener gehört. Es gab die Pharisäer, die Sadduzäer und die Essener. Bei den Essenern gab es keine Frauen, also mussten die Männer es selber tun. Das heißt, Jesus hat wohl in einem essenischen Haus dieses letzte Abendmahl gefeiert. Und da steht, ein Saal wird man euch zeigen, der ist ausgelegt mit Polstern. In Israel wurde gesessen beim Essen, so wie sie heute Mittag auf dem Schömblick auf Stühlen sitzen werden, sitzen. Und die Leibeigenen, die mussten sogar stehen. Aber beim Passamahl, da musste man auf Polstern liegen, um so einen ovalen Tisch herum. Es muss gelegen werden. Das war vom Griechentum her das Zeichen der Freiheit. Passamahl und liegen, ein Saal voller Polster. Und deshalb lag einer hinter dem anderen. Und der Jünger, den Jesus lieb hatte, der lag eben an der Brust Jesu. So muss man das verstehen. Das sind nicht diese komischen Bilder, wo der Johannes um 90 Grad seinen Kopf abknickt und dann kommt er vor die Brust Jesu, sondern die liegen hintereinander. Ein Saal voller Polster, das heißt, Jesus plant bewusst mit seinen Jüngern dieses letzte Passamahl und benutzt es als Gefäß für das, was er in dieses Gefäß hineinschüttet. Das gehört dazu. Übrigens, das Passamahl hatte was mit Musik zu tun. Wir haben vorhin Psalm 118 miteinander gesprochen. Da wurden die Hallel-Psalmen, das ist eine eigene Gruppe, gesungen. Psalm 113 und 14 am Anfang, Psalm 115 bis 118 am Schluss. Ich werde noch etwas dazu sagen, das hatte noch seine Besonderheit. Es ist also das Passamahl und Jesus fügt sich zunächst in den Rahmen ein. Bei der Hauptmahlzeit, also das Passamahl war kompliziert. Wenn ich Ihnen darstellen sollte, wie das im Einzelnen war, müssten wir eine Bibelstunde haben und einen Projektor und Folie und dann könnte ich Ihnen das im Detail zeigen. Das ist heute unser Thema nicht. Aber an zwei Stellen sagte der Hausvater, der dich durch, deutliche Worte, nämlich zu dem Brot, dem ungesäuerten Matzenbrot. Übrigens, beim Abendmahl hat gesäuertes Brot nichts zu suchen. Wir werden nachher ungesäuerte Oblaten essen. Das Neue ist das, wo die alte Ernte mit dem Sauerteig nicht mehr reingehört. Das Neue, ungesäuertes Brot, dazu sagte der ein Wort. Und er sagte ein Wort zu dem Becher mit Wein. Warum? Sie dürfen nicht meinen, damals hätte man in Israel Wein getrunken. Man trank Wasser, so reich war man nicht. Wein wurde nur bei hohen Festen getrunken und als Medizin. Sonst trank man Wasser, aber beim Passamahl hieß es muss Wein getrunken werden. Und stellen Sie mal vor, das war noch ein Staat. Wenn es aus der Armenkasse, wenn die Sozialversicherung eintreten muss, aber Wein muss getrunken werden, auch bei den ärmsten Leuten. Zu dem Wein sagte der Hausvater ein Wort. Und genau an diesen beiden Stellen sagt Jesus seine deutsche Worte. Das heißt, deutsche Worte ist eigentlich auch eine schlechte Sache. Es geht nicht ums Deuten, sondern um Spenden. Es sind Spendeworte. Jesus gibt etwas. Nehmet, esset, das ist mein Leib. Das sagt er im Blick auf das Brot. Das heißt, er nimmt den Matzenfladen und dann zerreißt er den Matzenfladen und dann gibt er jedem ein Stück davon und dann heißt es, nehmet, das ist mein Leib. Das ist neu. Also mitten in die alte Passaform gießt Jesus einen neuen Inhalt, eben den Jesus-Inhalt. Nehmet, das ist mein Leib. Jetzt muss man eigentlich bei dieser Geschichte jedes Wort buchstabieren. Können wir auch nicht. Wir nehmen nur einige. Das ist mein Leib. Leib ist nicht Körper. Es geht bei dem Abendmahl nicht um 75 Kilo Jesus. Leib ist, aramäisch steht da Gufi, und das heißt, das bin ich selbst. Das bin ich. Personalpronomen der ersten Person. Ich bin das. In meiner Hingabe für euch. Also es geht nicht um jetzt kluge Erwägung, wie gut auch Brot ist und wie nahrhaft es und wie schmackhaft es ist und was für wunderbare Eigenschaften das Brot alles hat. Das ist nicht das Thema. Sondern anlässlich dieses Brotes sagt Jesus, das bin ich selbst. Ich selbst. Und dann teilt er es aus. Luther hat in seinem kleinen Katechismus gesagt, in, mit und unter. In, mit, unter dem Brot kommt Jesus. Das müssen wir uns deutlich machen, wenn wir nachher Abendmahl feiern, was wir da eigentlich tun. In dem Brot. Das heißt, Jesus selbst als Person wird mit dem Brot eins und untrennbar. Wir nehmen nachher Jesus zu uns und nicht nur eine Oblate. Wir nehmen Jesus so zu uns, dass wir das Brot in den Mund nehmen, zwischen die Zähne nehmen, auf die Zunge legen, durch die Speiseröhre schicken, in den Magen kommen lassen, in den Verdauungstrakt hinein. Und auf diese Weise zieht Jesus bei uns ein. Das muss man biblisch denken. Da wird nicht irgendwelches mehr oder weniger wohlschmeckendes Brot verzehrt, sondern so kommt Jesus. Also wenn es im Neuen Testament heißt, Jesus in uns, dann wird das immer neu beim Abendmahl geschaffen und ins Werk gesetzt. Sie können nachher sagen, ich habe Jesus aufgenommen in dem Brot. Dann sagt Luther mit dem Brot, damit will er sagen, das Brot bleibt Brot. Und Jesus ist Jesus, aber das ist miteinander verbunden. In, mit und unter heißt, der Unglaube merkt es nicht. Der sagt, das ist bloßes Brot. Das sind Hostien, die kann man importieren, auf den Schönblick. Die werden zum Teil in Klöstern hergestellt. Und damit das Matzen ist, also ungesäuert ist, ich habe da irgendwelches, etwas Fades, vielleicht fast etwas Papierenschmeckendes gegessen, sollte wohl Brot sein, und damit hat sich das. Unter, sagt Luther, das ist verborgen, nur der Glaube packt's. Da, wo sie nachher das Brot in den Mund nehmen und hinunterschlucken, da zieht Jesus zu ihnen ein. Christus in uns. Wir können auch die Sache umkehren und sagen, wir mit Christus. Das gehört zusammen. Die Gemeinschaft, die noch eine andere ist, als jene, die im Alten Testament beschrieben ist, Mann und Frau werden ein Fleisch. Das ist schon ein Wunder. Aber da kann der Tod noch zwischen. Zwischen dies ein Fleisch. So schrecklich das ist. Aber da, wo wir mit Jesus zusammen werden, wir in ihm und er in uns, da gibt es bis in Ewigkeit keine Trennung mehr. Sagen Sie sich das, wenn Sie nachher das Brot nehmen. Das gilt für ewig. Und jetzt gehöre ich zu ihm und er zu mir und nichts soll uns scheiden. Nehmt, das ist mein Leib. Das bin ich selbst in, mit und unter dem Brot. Genauso sagt er dann noch ein zweites Wort, ein Wort zu dem Kelch. Und wieder ist es nicht angezeigt, jetzt tiefe Gedanken sich über den Wein zu machen, dass der belebend wirkt und im Übrigen in Israel durchaus kostbar ist. Das ist nicht der Punkt, sondern dass Jesus sagt, das ist mein Blut des Bundes, bei einigen heißt es des neuen Bundes, für viele vergossen. Es geht um den Bund. Wissen Sie, Bund ist nicht das, was in dieser Nacht in Kraft getreten ist, dass Europa durch einen Vertrag um 10 Staaten vergrößert worden ist. Das ist kein Bund im Sinne der Bibel. Das ist ein Vertrag gleichberechtigter Partner. Und ein Ehebund ist auch ein Vertrag gleichberechtigter Partner, jedenfalls heute. Bund ist aber im Alten Testament etwas ganz anderes. Da kommt ein ganz großer und der baut ein mächtiges Haus und dann dürfen die Kleinen einziehen. Und der Große, der schafft auch die Hausordnung, die 10 Gebote in 2. Mose 20. Bund ist die Setzung des ganz Großen zugunsten der Kleinen. Das ist Bund. Jesus erfüllt den alttestamentlichen Bund. Und nun heißt es auch, das ist der neue Bund. In meinem Blut. Blut. Auch da wieder geht es nicht. Es geht nicht um die 75 Kilo Jesus, haben wir gesagt. Es geht aber auch nicht um die 5, 6, 7 Liter Blut, die Jesus in seinen Adern hatte. Nach Goethes Faust, Blut ist ein ganz besonderer Saft. Das ist nicht die Pointe, sondern Blut heißt, das ist meine opfernde Hingebung euch zugute. Im Alten Testament wurde jeder Bund vor Gott mit Blut besiegelt. Das heißt, es ging ums Ganze, es ging um Leben und Tod. Als der Bund am Sinai geschlossen wird, da heißt es, dass Mose Blut spritzte über die Gemeinde. Es war eine Blutsgemeinschaft. Und genauso ist das hier. Jesus gibt sein Blut und Blut ist Sühnung. Das Wort ist uns fremd geworden. Man muss nur sehen, was das bedeutet. Im Alten Testament ist davon die Rede, dass Sünde so etwas ist wie eine Tat, die ich von mir werfe. Eine Lüge etwa, eine Beleidigung. Und diese Tat kann ich nicht zurückholen. Sie hat Bumerangwirkung. Ich werfe das, was ich getan habe, und es soll einen anderen treffen. Und jetzt heißt es, Gott lenkt diesen Bumerang so, dass er zurückkommt zu mir, und ich kann ihn nicht etwa abfangen, sondern er spaltet mir den Schädel. Das ist im Alten Testament so. Kommt die Tat, wirkt die Tat Schicksal. Kommt die Tat zurück und trifft mich. Und von daher verstehen wir ein Wort vom leidenden Gottesknecht aus Jesaja 53. Gott ließ alle unsere Sünde aufprallen auf ihn. Das ist das Auftreffen des Bumerang. Wie ist der Bumerang zur Ruhe gekommen? Nicht auf unserem Kopf, sondern in seinem Leben. Er ließ aufprallen alle unsere Sünde auf ihn. Das ist das, was Jesus sagt. Das ist mein Blut. Das ist die Sühne. Das ist die Befreiung. Sterben für unser Leben. Und dann heißt es weiter, das ist der neue Bund. Der alte Bund, das war der vom Sinai. Was ist denn wohl der neue Bund? Davon steht in Jeremia 31, das kann man sich gut merken, Jeremia 31, 31, das können die Konfirmanden sogar behalten. 31, 31, Jeremia. Da steht das mit dem neuen Bund. Und bei dem neuen Bund heißt das, das Besondere an dem Neu ist, dass das, was in den 10 Geboten steht und anderswo, jetzt nicht mehr von außen kommt. Du sollst nicht stehlen. Und dann sagt sich der alte Adam, ach, wenn mir das verboten wird, muss das wohl besonders attraktiv sein. Die Kirschen, die Nachbarsgarten, die schmecken besonders süß. Also, du sollst nicht Ehe brechen, das ist eine Sache, die geradezu zum Ehebruch verlockt, wenn es von außen kommt. Ja, wenn mir das verboten wird, muss das doch besonders spannend sein. Jetzt wird von dem neuen Bund gesagt, diese Gebote Gottes werden in unser Herz gelegt. Von außen nach innen verinnerlicht werden sie, internalisiert, sagen die Psychologen. Nach innen, das heißt, da sagt ein Christ, ja wissen Sie, mich von meiner Frau trennen, mich mit einer anderen Frau einlassen, das kann ich nicht mehr. Nicht, weil es da steht, du sollst nicht Ehe brechen, sondern weil Jesus Christus in mir wohnt. Da ist ein neuer Lebensstil, ein neues Lebensgefühl, das kann ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr stehlen, nicht weil es das Gebot gibt, sondern weil ich innerlich ein neuer Mensch geworden bin. Das ist etwas Besonderes bei den Christen, dass sie eine Innensteuerung haben durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist verlagert die Gebote von außen nach innen, sodass sie unser Lebenselement werden, jedenfalls anfangsweise. Es gibt da immer noch Kämpfe. Aber das gehört zum neuen Bund. Jesus sagt, das ist mein Blut, wo der alte Bund erfüllt wird und ein neuer Bund entsteht. Dann wird einem deutlich, dass ich zu Jesus gehöre. Das hat was mit Geld zu tun, das hat was mit Steuererklärung zu tun, das hat etwas mit der Art, wie ich meine Zeit verbringe, zu tun, das hat etwas zu tun mit meiner Sexualität. Mein ganzes Leben wird jetzt durchzogen davon, dass ich zu Jesus Christus gehöre. Das ist neuer Bund. Nun noch steht noch eins dazu, für die vielen. Das stammt aus Jesaja 53, aus dem Lied vom Gottesknecht Rabbim. Das sind nicht viele, im Unterschied zu allen. Also zwar viele, aber nicht alle. Sondern dieses Viele greift nach allen aus. Es gibt keinen unter uns heute, der nicht zu diesen Vielen gehörte. Keinen, für den Jesus sein Blut nicht vergossen hätte, zu einem neuen Bund, zu einem neuen Leben, zu einem neuen Selbstverständnis, zu einer neuen Existenz. Alle sind einbezogen. Ich war an diesem, für viele, da hängt das, dass man pro Christ macht. Man kann nicht bei sich selber bleiben. Dass man Gott erlebt macht, dass Leute auch aus unserer Gemeinde in der Mission sind. Das hängt alles daran, der neue Bund ist für die Rabbim, für die vielen, das heißt im Grunde für alle, die Universalität. Das war unser zweiter Punkt. Er hat seinen Tod vorweg gedeutet. Er hat uns angegeben, es geht um Passa, es geht um Sühne, es geht um das Neue und es geht um die Vergebung. Es geht um den neuen Bund, der von außen nach innen kommt. All das hat Jesus sozusagen an die Tafel geschrieben, gedeutet. Aber nicht nur gedeutet, sondern zugeeignet. Das passiert bei ihnen. Es passiert nachher etwas. Jesus zieht bei ihnen ein. Vielleicht sagen sie, ich bin dafür gar nicht präpariert. Vor allen Dingen habe ich hier nicht genügend fromme Gedanken. Und dann habe ich auch noch einige Zweifel, theologisch und andere. Und im Übrigen habe ich so viel Sorgen heute, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Und ich bin so abgelenkt, wenn das da durch die Reihen geht. Lassen Sie alles, was mit Ihnen zu tun hat, durchs Fenster gehen. Das ist uninteressant. Er spendet sich. Und was Sie sich dabei denken, ist völlig uninteressant. Er tut etwas, empfangen Sie ihn. Die Gemeinschaft mit seiner Person und die Vergebung aller Sünden zu einem neuen Leben, das von innen her Gestalt gewinnt. Ein dritter Punkt noch. Jesus hat vor seinem Tode nicht nur seinen Tod vorher gewusst und vorher gewollt, vorher gedeutet und vorher zugeeignet, sondern er hat seinen Tod geöffnet für Ostern und für die neue Welt. Da steht ein merkwürdiges Verzichtsgelübde. Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis ich es neu trinken werde, bei Matthäus heißt es, mit euch in meines Vaters Reich. Bei Lukas steht dieses Verzichtsgelübde am Anfang des Passamahls. Und das heißt, Jesus hat selber nicht mehr mitgegessen. Er hat nicht mitgetrunken. Das wäre ja auch eine merkwürdige Sache, wenn Jesus sagt, das ist mein Leib und er würde von dem Brot essen. Jesus spricht das Verzichtsgelübde aus, bis ich es neu trinken werde. Ja, derjenige, der das sagt, der schaut über seinen Tod hinaus. Das ist österliche Musik. Neu trinken werde mit euch. Mit euch. In meines Vaters Reich. Das heißt, wenn wir Abendmahl feiern, dann werden wir im Grunde schon geliftet in den ganz großen Abendmahlsaal im Reich Gottes. Dann werden wir in diese Zukunftsperspektive hineingerissen. Also, jeder, der im Glauben sich das sagen lässt, Jesus gehört zu mir und ich gehöre zu ihm, Christus in mir. Jeder, der im Glauben das sagt, sich sagen lässt, meine Schuld ist vergeben und wenn sie noch so schwer wäre, der darf auch wissen, ich werde einmal dabei sein. Ich sage es jetzt mal so, ihr Platz Bei der ganz großen Tafel im Reich Gottes, der ist heute schon reserviert. Hier hat man ja manchmal Schwierigkeiten, Platz zu kriegen. Im Reich Gottes ist für jeden ein Platz reserviert und es steht schon eine Tischkarte für. Die Tischkarte für Sie ist schon geschrieben. Und wenn Sie dunkle Stunden in Ihrem Leben erleben, dann denken Sie da an die Tischkarte. Die steht schon an meinem Platz am Tisch. Neu trinken werde mit euch, nicht Jesus allein, in meines Vaters Reich. Jetzt muss ich zum Schluss noch etwas von den Hallel-Psalmen sagen. 113 bis 118. Da war das so, nach jedem Halbvers, wir haben das ja heute auch so gesprochen im Wechsel, antwortete die Gemeinde mit dem Wort Halleluja. Halleluja. Jemand, ein cleverer Mensch, hat ausgerechnet, allein am Schluss des Abendmahls antwortet die Gemeinde über 50 Mal Halleluja. Ja, wissen Sie, da werden alle Pfingsten und Charismatiker blass. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, Halleluja, ist zum Eckstein geworden. Halleluja, das ist vom Herrn geschehen. Halleluja. Und ein Wunder vor unseren Augen. Halleluja. Das heißt, und das ist das Erstaunliche, Jesus ist mit einem Fest und mit Halleluja in den Tod gegangen. Adolf Schlatter hat mal ein Büchlein geschrieben, ist Opfer ein Verzicht? Wenn wir da 50 Euro für die Mission spenden, ist das ein Verzicht? Da sagt Schlatter, Opfer ist bei einem Christen Freude, wenn er für Gott etwas, dass wir etwas investieren können in die Sache Gottes, ist doch eine herrliche Geschichte. Dass Mission nicht laufen soll, ohne dass wir unser Portemonnaie aufmachen sollen, ist doch eine herrliche Geschichte. Opfer ist nicht Verzicht, sondern Opfer ist ein Fest. Und so geht Jesus mit einem Fest in seinen Tod, auch wenn es dann in Gethsemane noch einmal bitter durchkämpft werden muss. Halleluja! Über 50 Mal am Schluss. Jetzt will ich noch eine kleine Bemerkung machen. Nehmen Sie eine Konkordanz, dann stellen Sie fest, im Alten Testament gibt es Halleluja nur in ein paar Psalmen. Und das Neue Testament sagt zum Halleluja Tabu. Sie finden keine einzige Stelle, wo Halleluja im Neuen Testament vorkommt, bis auf Offenbarung 19. Das heißt, das Halleluja gehört in das kommende Reich. Und wenn Jesus mit seinen Jüngern immer wieder Halleluja singt, dann ist das ins kommende Reich zu rechnen. Da werden wir sagen, preist den Herrn. Das ist also eine schlechte Angewohnheit. Wenn bestimmte Leute nach jedem Satz Halleluja schreien und sich ihren Satz damit bestätigen, oder wenn man 25, 70 Mal hintereinander Halleluja singt in einigen Strophen, das ist nicht neutestamentlich. Was wir neutestamentlich rufen sollten, ist Hosianna, Herr, erbarme dich. Noch sitzen wir nicht an dem Platz. Noch sitzen wir nicht vor unserer Tischkarte. Das Halleluja gehört in die neue Welt, aber die neue Welt, die bricht da schon an, wo Jesus Abendmahl feiert mit seinen Jüngern. Und so freuen wir uns darauf, dass wir dabei sein können. Ich frage nochmal, kennen wir Jesus? Es war schön, wenn wir an ein paar Punkten Jesus noch etwas besser kennengelernt hätten heute. Aber das andere ist noch wichtiger. Lieben wir Jesus? Dass wir zu Jesus gehören mit unserer Existenz. Und wie gesagt, das ist eine Existenz, die auch der Tod nicht töten kann. Ich habe gestern mit einem Freund am Telefon gesprochen, über dessen Predigt am Sonntag, der hatte einen anderen Text. Und da haben wir ein Lutherwort genannt. Das Lutherwort heißt, wir, die wir Christen sind, wir sind neue Menschen und wir werden nicht alt in Ewigkeit. Bitte schön, das Wohnheim, die Seniorenwohnheim, man kriegt zwar graue Haare oder hat gar keine mehr bei den Männern. Wir werden nicht alt in Ewigkeit, wir sind neue Menschen. Und dieses Neue, das dann im Halleluja zum Ausdruck kommen wird, das leuchtet heute schon auf. Und so grüße ich Sie als neue Menschen, Christus in uns, wir in Christus. Unsere Schuld, sie ist geprallt auf den Gottesknecht und dann ist sie nicht mehr bei uns und wir müssen nicht fürchten, dass der Bumerang uns trifft. Und wir dürfen uns freuen auf das Neue, auf das wir hin unterwegs sind. Und wenn das so ist, wäre es ein Wunder, wenn wir Jesus liebten. Dazu möchte ich Sie herzlich einladen. Amen.